Karl May, Die Liebe des Ulan, Kapitel 45. Jetzt wurde der Baron doch aufmerksamer. Er merkte, dass der Kammerdiener irgendeinen Plan hatte, darum fragte er: »Wie würde deine Art und Weise sein?« brummte der Gefragte nachdenklich. »Je nach den Umständen hat Mademoiselle ihren Verlobten bereits einmal in seiner Wohnung besucht?« »Ich glaube es nicht. Erzählten mir der gnädige Herr nicht, dass Blücher den Freiersmann gemacht habe?« »Ja, so steht dieser Königsau bei dem Marschalle gut?« »Höchstwahrscheinlich. So, dass dieser ihn auch einmal einladen könnte, mit ihm zu speisen?« »Gewiss, Blücher soll in dieser Beziehung ja ganz und gar wenig penibel sein.« »Gut, da hätten wir gleich einen Modus. Erkläre dich deutlicher.« »Nun, wohlan, es kommt ein Ordonnanzoffizier in einer Equipage zu Madame Richemont, natürlich ein deutscher Ordonnanzoffizier, gnädiger Herr.« »Weiter, weiter«, sagte Rayon ganz begierig, den Plan Pierres zu vernehmen. »Dieser Offizier bringt eine Empfehlung von dem Marschall. Mademoiselle Margot ist eingeladen, das Souper mit demselben einzunehmen. Ihr Bräutigam ist ebenso geladen. Holt sie aber nicht selbst ab, weil er überrascht werden soll. Er weiß gar nicht, dass Mademoiselle erscheinen wird.« »Schlaukopf, ich beginne zu ahnen.« »Nicht wahr?« »Aber ein Fehler, ein sehr großer Fehler.« »Welcher, gnädiger Herr?« »Die Mutter ist nicht mitgeladen, das würde sehr auffallen.« »Ah«, sagten der gnädige Herr nicht, dass sie unwohl gewesen sei? »Allerdings.« »Nun, da hat man ja gleich die gute Ausrede. Die Ordonnanz hat zu melden, dass der Marschall wegen ihres Unwohlseins lebhaft bedauere, die gnädige Frau nicht auch bei sich zu sehen. Das wird wohl genügen?« »Jedenfalls. Nun kenne ich da an der Seine in einem kleinen Gässchen einen heruntergekommenen Apotheker, welcher davon lebt, dass er gewisse Sachen, welche der Privatmann sonst nicht erhält, an seine guten Freunde verkauft.« »Bist du einer dieser guten Freunde?« »Ich schmeichle es mir«, antwortete Pierre lächelnd. »Er besitzt ein Parfum, welches einige Tropfen in ein Taschentuch geträufelt und einer Dame vor das Gesicht gehalten macht, dass diese sofort die Besinnung verliert.« »Schurke«, lachte der Baron, »hast du dieses Parfum bereits einmal erprobt?« »Mit ihrer gnädigen Erlaubnis, ja«, antwortete Pierre zynisch. »An wem? An einer Dame?« »Natürlich. An einem Herrn würde die Probe zu uninteressant sein.« »Du bist und bleibst ein schlechter Kerl.« »Danke, gnädiger Herr«, sagte Pierre mit einer sarkastischen Verbeugung. »Fahre fort. Also, Mademoiselle sitzt mit der Ordonnanz im Wagen. Der Offizier träufelt zwei Tropfen des Parfums auf sein Mouchoir und hält es ihr vor das Näschen.« »Du bist bei Gott ein Bösewicht«, bemerkte der Baron. »Sie schmeicheln zu sehr, gnädiger Herr.« »Weiter, verliert sie sofort die Besinnung?« »Sofort«, antwortet der durchtriebene Diener. »Auf wie lange?«, forschte der Baron weiter. »Auf eine halbe Stunde«, erklärte der Domestike. »Es schadet ihr nichts?«, frug der Baron lauernd. »Im Gegenteil, es stärkt sie außerordentlich. Sie erwacht wie nach einem langen, gesunden Schlafe und fühlt sich ganz frisch und wohl«, beruhigte der schurkische Kammerdiener seinen ihm würdigen Herrn. »Und dann? Ah, wo erwacht sie? Bei Feldmarschall Blücher?« »Damit würde Ihnen wohl nicht gedient sein.« »Wo denn sonst?« »Natürlich bei Ihnen.« »Ah, Teufel!« »In Ihrem Vorsaale, in Ihrem Empfangs- oder Arbeitszimmer. Sie wird überhaupt da erwachen, wo Sie es für gut und bequem halten, gnädiger Herr.« »Höre, dein Plan hat vieles für sich, aber er ist etwas zu fantastisch.«
»Wieso fantastisch?«
»Er ist nicht gut auszuführen.«
»Das finde ich nicht, gnädiger Herr.«
»Man muss sich der Ordonnanz und dem Kutscher geradezu auf Gnade und Ungnade ergeben.«
»Das ist ganz und gar nicht notwendig.«
»Woher die Ordonnanz nehmen?«
»Oh, ich kenne einen jungen Mann, welcher für 200 bis 300 Franken recht gerne für eine halbe Stunde die Uniform eines deutschen Offiziers anlegen würde.
Hat er das nötige Geschick?
Oh, sehr. Er ist Schauspieler.
Er müsste Deutsch verstehen und sprechen.
Das tut er vollständig.
Er müsste verschwiegen sein.
Das ist er im höchsten Grade.
Kannst du garantieren?
Vollständig.
So musst du seiner sehr sicher sein, denn bei der geringsten Plauderei würdest du deine Stelle bei mir einbüßen.
Verstehst du wohl?
Ich verstehe, brauche aber keine Sorge zu haben. Der junge Mann ist mein Sohn.
Der Baron sah den Diener ganz erstaunt an.
Dein Sohn? Sagte er. Du warst ja nie verheiratet.
Oder hast du mich getäuscht?
Pierre zuckte die Achseln, ließ ein leises Hüsteln hören und antwortete:
Ich belüge den gnädigen Herrn niemals. Ich bin unverheiratet.
Doch aber der Vater dieses jungen Mannes.
Man hat so seine kleinen Fehler, gnädiger Herr.
Gut, gut. Weiß er denn, dass er dein Sohn ist?
Freilich. Ich habe ihn ja auf meine Kosten erziehen lassen. Seine Mutter ist jetzt tot. Sie war eine Deutsche. Darum versteht er ihre Sprache wie das Französische.
Der Baron fühlte sich von diesem Plan so eingenommen, dass er gar nicht daran dachte, dass der Kapitän bereits auf ihn wartete. Er schritt im Zimmer auf und ab und begann zu überlegen, während der Diener ihn mit heimlichem Lächeln betrachtete.
Sagte er endlich,
»so hast du also dieses Mädchen unglücklich gemacht?«
»Unglücklich? Oh nein, sie war ja eine Deutsche, und diese sind ja immer froh, wenn sie im Arme eines Franzosen liegen können.«
»Ist dein Sohn in Paris?«
»Ja.«
»Er könnte also zu jeder Zeit zur Verfügung stehen?«
»Zu jeder Zeit. Er ist jetzt ohne Anstellung und privatisiert.«
»Gut, aber der Kutscher? Wo nimmt man einen verschwiegenen Kutscher her?«
»Auch dafür ist gesorgt. Ich weiß einen, auf den Sie sich verlassen können.«
»Wo? Wer?«
»Hier, ich selbst.«
»Ah, alle Wetter! An dich habe ich ja gar nicht gedacht.« »Du hast ganz und gar das Rechte. Du bist ein Schlaukopf mit erster Zensur.« »Aber den Wagen? Ich darf doch meinen eigenen Wagen nicht nehmen. Das könnte mich schließlich verraten.«
»Ich kenne einen Verleiher von Equipagen, gnädiger Herr.«
»Ist er sicher?«
»Er braucht gar nicht sicher zu sein, denn er wird nicht erfahren, wozu ich den Wagen brauche.«
»So wird er ihn dir nicht geben?«
»Oh, sehr gern. Wir sind sehr gute Bekannte. Er ist Stammgast in der Weinstube, in welcher ich zuweilen verkehre, wenn der gnädige Herr mir Urlaub geben.«
»So, so. Ich werde mir deinen Plan überlegen. Er bietet mir eine treffliche Chance, falls meine sonstigen Bemühungen vergeblich sein sollten. Die Bedenken, welche ich vorhin hatte, sind verschwunden, aber die größte Schwierigkeit kommt später.«
»Wieso?«
»Wie die Mademoiselle hereinbringen.«
»Oh, durch den Garten.«
»Man wird es bemerken.«
»Nein, denn die Diener werden Erlaubnis erhalten, auszugehen. Sie sind fort.«
»Richtig, das geht. Aber dann das Erwachen.«
»Wird ein sehr interessantes sein.«
»Im Gegenteile. Was wird sie sagen, was wird sie tun? Wird sie schreien?«
»Jedenfalls nicht, denn sie wird gebunden sein und einen Knebel haben.«
»Donnerwetter, ich bin kein Bandit.«
»Aber ein vorsichtiger Mann, gnädiger Herr.
Später kann man die Dame befreien, denn sie wird von selbst schweigen.« »Aber wenn sie es nicht tut?«
»Oh, es liegt zu sehr in ihrem eigenen Interesse. Sie wird nach Hause zurückkehren, als ob sie bei dem Marschall soupiert habe. Ihr Geliebter wird erfahren, dass dies nicht wahr ist. Sie kann ihm nicht sagen, wo und wie sie diese Stunden verbracht hat. Sie werden sich entzweien und der gnädige Herr hat dann freies Feld.«
»Pierre, du bist wirklich ein Satan, aber deine Gedanken sind gut und richtig. Ich werde mir diesen Plan wirklich überlegen. Jetzt aber, Donnerwetter, ich muss fort, der Kapitän wartet auf mich.«
Er steckte die Pistole und die Laterne zu sich und schickte sich an zu gehen.
»So wollen der gnädige Herr wirklich auf ihn schießen?« fragte Pierre.
»Ich nicht. Richemont wird es tun.«
»Aber der Herr Baron werden zugegen sein.«
»Allerdings.
So bitte ich untertänigst, sich nicht zu sehr zu exponieren. Die Sache hat Gefahr.«
»Weiß es, Pierre. Ich werde vorsichtig sein, also schließe das Fenster von innen nicht zu. Kommen wir zu zweien, so lässt du dich nicht eher sehen, als bis ich dich hole.«
Er kehrte in das Zimmer zurück und stieg zum Fenster hinaus und an der Veranda herab. Er gelangte auf demselben Wege, den er gekommen war, wieder auf die Straße und begab sich eiligst nach dem Stelldichein. Dort war er von dem Kapitän bereits seit langer Zeit ungeduldig erwartet worden.
»Mein Gott, wie lange bleiben Sie denn?« fragte Richemont.
»Es ging nicht eher, der Weg war mir durch ein Liebespaar verlegt«, antwortete Rayac.
»Der Teufel hole die Liebespaare. Ich warte bereits seit 3/4 Stunden.«
»Ist er bereits vorüber?«
»Nein, er muss aber jede Minute kommen. Haben Sie die Laterne? Es ist finster wie in einem Sacke.«
»Ich habe sie und werde sie gleich anstecken.«
»Und die Pistole?«
»Ja, hier ist sie.«
»Geladen?«
»Beide Läufe.« Der Kapitän erhielt die Waffe und untersuchte sie mit den Fingern vorsichtig, ob er sich auf sie verlassen könne. Unterdessen trat der Baron in den tiefen Torbogen zurück und brannte seine Laterne an. Dann steckte er sie, zugeklappt, in die Außentasche seines Rockes, bereit, sich ihrer augenblicklich zu bedienen.
»Nun hinüber auf die andere Seite«, sagte er, »dort wohnt er ja.«
»Halt«, sagte der Kapitän, »vorher müssen wir unsere Rückzugslinie besprechen.«
»Wozu?«
»Man kann nie wissen, was passiert. Im Falle eines Misslings haben Sie mir ja versprochen, mir behilflich zu sein, mein Alibi beizubringen.«
»Gut, Sie bleiben diese Nacht bei mir. Sie sind überhaupt während des ganzen Abends bei mir gewesen.«
»Wir werden uns also nach Ihrem Hause flüchten, falls uns hier etwas Unerwartetes begegnen sollte?«
»Ja, aber nicht nach der vorderen Tür. Kennen Sie das kleine Nebengässchen?«
»Ja.«
»Mein Garten stößt daran. In der Mauer befindet sich ein kleines Pförtchen, sehr leicht zu treffen, da es das einzige im Gässchen ist. Dort erwarten wir einander, wenn wir ja gezwungen sein sollten, uns zu trennen. Jetzt kommen Sie, aber schießen Sie nur dann, wenn wir wirklich Königsau vor uns haben.« Sie schritten leise über die Straße hinüber und warteten. Es verging einige Zeit, da hörten sie nahende Schritte. Sie drückten sich sehr tief in den Türbogen, um nicht sofort gesehen zu werden. Der Kapitän zog die Pistole hervor und der Baron fuhr mit der Hand nach der Laterne.
»Aufgepasst«, flüsterte der Letztere, »das wird er sein. Sobald er hier bei uns stehen bleibt, um dem Portier zu klingeln, leuchte ich ihm plötzlich ins Gesicht. Sie halten ihm den Lauf dicht an die Schläfe und drücken los. Er ist sofort tot.«
Die Schritte kamen näher, da sagte der Kapitän leise, »Dieses Mal ist es nichts. Diese Schritte klingen nicht wie diejenigen eines Offiziers. Aber seien wir trotzdem gefasst. Geht er vorüber, so ist er es auf keinen Fall.«
Der Erwartete kam langsam näher. Den beiden Lauernden klopfte vor Erregung das Herz, dieses Mal jedoch unnützerweise. Der Mann ging vorüber. Erst nach einer Pause meinte der Kapitän,
»Ich hatte recht, aber ich wollte, Königsau wäre es gewesen.«
»Warum?«
»So wäre jetzt die Geschichte vorüber.«
»Ah, Sie haben Angst?«
»Pah, Angst! Sie taxieren mich noch immer zu niedrig, wie ich höre. Aber warten wir.«
Und sie warteten. Es vergingen kaum 2 Minuten, da hörten sie abermals Schritte, welche sich auf ihrer Seite der Straße näherten. Richemont lauerte und erklärte dann,
»Das ist ein Soldat, das ist ein Offizier.«
»Wirklich?«
»Ich gehe jede Wette mit ein.«
»Gut, Sie sind in diesem Fache Kenner. Geht er vorüber, so ist es wohl ein anderer. Bleibt er stehen, so werde ich ihn andeuchten. Aber nur schießen, wenn er es ist.«
Die kräftigen, militärischen Schritte kamen näher. Jetzt war er noch 10 Schritte von ihnen entfernt, dann 8, 6, 4, da blieb er stehen. Sie konnten wegen der Dunkelheit nicht sehen, was er tat, aber es schien, als ob er emporblickte, um die Fensterfronte zu mustern. Der Kapitän stieß den Baron an. Dieser zog die Laterne vor, richtete die vordere Seite genau auf die Gestalt und öffnete. Sofort wurde diese von einem hellen, blendenden Lichte überflutet, während die beiden anderen im tiefsten Dunkel standen. »Donnerwetter«, rief der Mann, und dann fügte er in gebrochenem Französisch, welches ganz schrecklich klang, hinzu. »Wer seid ihr? Was macht ihr hier?« Die beiden Männer waren fürchterlich erschrocken, denn sie hatten den Feldmarschall Blücher erkannt. Der Baron klappte schleunigst seine Laterne zu, um zu verhüten, dass ihr Licht auf ihn selbst falle. Dabei aber machte er mit der Hand eine unwillkürliche Drehung, und das Licht fiel auf einen kurzen Moment seitwärts, wo der Kapitän stand. Dieser hatte die Pistole bereits zum Schusse erhoben gehabt, aber vor Schreck die Hand halb wieder sinken lassen. Der Lichtblitz fiel nicht auf ihn, aber doch auf die Hand, welche die Pistole hielt. Blücher war zu sehr Soldat, um nicht die Waffe sofort zu bemerken, aber er besaß auch Schlauheit genug, um einen Fehler zu vermeiden. Als die beiden infolge ihres Schreckens nicht antworteten, wiederholte er: »Ich frage, wer ihr seid und was ihr hier wollt.« Da fasste sich der Kapitän und antwortete: »Wir sind Erieur de Nuit, Nachtwächter.« »Warum steht ihr hier?« »Wir warten hier auf unsere Ablösung.« »So, so, zeigt doch einmal eure Gesichter, nehmt die Laterne heraus.« Das war ein schlimmer Befehl, aber der Baron wusste sich zu helfen. An der Laterne befand sich ein kleiner Schieber, um das Licht zu verlöschen. Ein leichter Fingerdruck genügte, um das Licht auszulöschen. »Sogleich«, antwortete er. Bei diesem Worte griff er in die Tasche, drückte an dem Schieber und zog die Laterne hervor. »Ah«, meinte er in bedauerndem Tone, »sie ist soeben ausgelöscht.« »So mag es sein. Gute Nacht.« Mit diesen Worten wandte Blücher sich um und schritt weiter. »Donnerwetter, der Marschall«, sagte der Kapitän, »wer hätte das gedacht?« »Und in Zivil. Sie haben dennoch recht, dass es ein Offizier sei.«
»Wissen Sie, Baron, dass wir einen großen Fehler begangen haben?«
»Welchen?«
»Ich sollte ihn niederschießen.«
»Himmel, warum?«
»So wäre Frankreich gerecht gewesen.«
»Allerdings, und ich auch, denn er hat den Freiersmann gemacht.«
»Ich war bei Gott ein Tor.«
»Nein, es ist so besser. Hätten wir jetzt geschossen, so wäre uns Königsau entgangen, und dass wir ihn treffen, ist jetzt die Hauptsache.« Die beiden fühlten es vielleicht, aber sie gaben sich keine Rechenschaft darüber, dass es der Eindruck der gewaltigen Persönlichkeit des Marschalls und seines Rufes gewesen war, der sie erschreckt und verwirrt hatte. Dieser Eindruck ist sehr wohl imstande, eine bewaffnet erhobene Hand wieder sinken zu lassen.
»Ob er glaubt, dass wir Nachtwächter sind?« fragte Richemont.
»Es klang nicht so.«
»Ja, er wollte uns sehen, wie gut, dass Sie den Gedanken hatten, die Laterne zu verlöschen. Er hätte uns sofort erkannt.«
»Ganz gewiss. Es scheint mir nun nicht mehr ganz geheuer zu sein. Ich möchte wissen, ob er in seine Wohnung tritt oder nicht.«
»Warum?«
»Tritt er ein, so ist alles gut. Geht er weiter, so ist sehr zu befürchten, dass er erraten hat, auf wen wir warten.«
»Horchen wir also?«
Sie lauschten, aber es ließen sich keine Schritte mehr hören.
»Er scheint doch hineingegangen zu sein«, meinte der Kapitän. »Man hört nichts.«
»Ungewiss. Wir haben gesprochen, anstatt aufzupassen. Aber wir müssen Gewissheit haben, denn das ist das Notwendigste jetzt.«
»Wie diese aber bekommen?«
»Sehr leicht. Er hat doch zwei Ehrenposten vor der Tür. Ich gehe hin und frage.«
»Gut, aber wenn inzwischen Königsau kommt?«
»So geben Sie ihm die Kugel oder alle beide. Ich gehe.« Er ging langsam in gemütlichem Schritte eines aus dem Wirtshause heimkehrenden nach, links hinauf, wo das Palais stand, welches Blücher bewohnte.
Die beiden Posten standen zu Seiten des Portals. »Guten Abend«, grüßte er. Einer der beiden radebrechte ein wenig Französisch und erwiderte den Gruß. »War der Mann, welcher jetzt kam, der Feldmarschall Blücher selbst?«
»Ja«,
antwortete der Posten auf diese Frage. »Ist er weiter fortgegangen?«
»Nein.«
»Also eingetreten?«
»Ja.«
»Ich danke.« Der Baron wandte sich befriedigt um und kehrte zu seinem Gefährten zurück, dem er die erhaltene Auskunft mitteilte. Er bückte sich dann nieder und zündete seine Laterne von neuem an, um bereit zu sein, wenn ihr Opfer erscheine.